Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt aber erstmal das gewohnt gute Wissenschaftsprogramm für Sie. Wir werden eine Studie vorstellen, die jetzt nachweist, was viele sich schon gedacht haben, nämlich, dass Zeit am Handy oder Tablet bei Kindern das Risiko für Kurzsichtigkeit erhöhen kann. Jetzt endlich gibt es den Nachweis und ich frage natürlich, wie weist man sowas nach? Also einen Kausalzusammenhang zwischen ständig aufs Handy starren und Kurzsichtigkeit halte ich für schwierig, aber vielleicht lasse ich mich überzeugen. Es geht darum, dass Fußspuren gefunden worden sind in New Mexico. Die sagen, der amerikanische Kontinent ist nicht erst vor 13.000 Jahren besiedelt worden und schon gar nicht erst mit Kolumbus, sondern schon vor 23.000 Jahren. Etwa da bereits sollen die ersten Menschen mit nackten Füßen über den amerikanischen Kontinent gestiefelt sein, haben ihre Fußabdrücke hinterlassen. Was sagt das aus? Müssen wir jetzt unser ganzes Amerika-Bild ändern oder nicht? Und in einer halben Stunde gibt es schon mal eine Vorschau auf die lange Nacht der Wissenschaften. Da reden wir darüber, wie Sie heute selbst in Berlin im TU-Kontrollzentrum Satelliten beobachten können, die die TU selbst ins All gebracht hat. Das alles hier bei den Profis. Vorher aber erstmal das Kennerspiel. Da gibt es heute zu gewinnen ein großartiges Buch von Schlecki Silberstein, Kultakteur in der Netzgemeinde, der sagt, das Internet muss weg. So heißt sein Buch. Bisschen provokant natürlich im Penguin Verlag erschienen. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Aus dem Jahr 1983 kommen diese elektronischen Radfahrer zu uns. Kraftwerk und Tour de France. Aber ich nehme mal an, das wusste Peter bereits, ne? Hallo Peter.
Ja, die kenne ich noch. Ich bin ja auch schon etwas älter.
Das, hör aber auf. Wie alt bist du denn?
Ja, sag ich nicht.
Sagst du nicht? Also ich sag das immer ganz offen, ich werde 62 dieses Jahr. Kommst du da drüber?
Ja, komme ich drüber. Ich werde 66.
Oh ja, na ist ja gut. Sind wir ja fast ein Jahrgang. Peter, erstmal schön, dass du anrufst. Von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus dem Urlaub aus Rijeka, Kroatien an.
Ach, herrlich. Ist das schön da?
Heiß.
Sag mal, wir kriegen ja, glaube ich, bis zu 30 Grad heute. Wie ist es bei euch?
Na, eher so 36, 37.
Eieieiei. Aber ihr habt so gewollt, oder?
Eigentlich nicht. Aber gut.
Norwegen war ausgebucht.
Ja, genau. Norwegen war ausgebucht, genau.
Peter, danke, dass du da bist. Du weißt, für den Ersten ist es ja mal am schwersten, ne? Weil du über drei Fragen hinwegkommen musst. Hier kommt die erste.
Bonobos haben 28 Gesichtsausdrücke. Glücklich, hungrig oder doch traurig. Die Mimik von Bonobo-Affen ist bisher ein Rätsel für uns Menschen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die Gesichtsausdrücke von Bonobos dokumentiert. Das Ergebnis? Die kleinen Menschenaffen besitzen 28 verschiedene Ausdrücke, ausgelöst durch 22 verschiedene Muskelbewegungen. Die Forschenden erhoffen sich, so die Emotionen und die Kommunikation der Tiere besser zu verstehen.
Ja, also ich kann es nicht glauben, tut mir leid, nein.
Kannst du nicht glauben. Ist aber richtig, Peter, und damit bist du falsch.
Ja. Habe ich halt Pech gehabt.
Das stimmt. Es ist wirklich wahr, die Bonobo-Affen ähneln in ihrer Mimik sehr ihren Verwandten, den Schimpansen. Ja, sie haben allerdings weniger Gesichtsbewegung als wir Menschen. Trotzdem, die Forscher hoffen jetzt mit dem neuen System auch die soziale Kommunikation der Affen besser zu verstehen. Peter, für dich heißt das mehr Zeit für den Urlaub.
Ich danke dir.
Danke. Also ich finde das wirklich toll, dass du aus Kroatien anrufst. Tausend Dank und ist ja, glaube ich, auch heutzutage durchs EU-Roaming kostet es ja auch nicht mehr. Ne?
Nee, kostet nichts mehr. Ja? Ist alles einfach.
Grüße an die Familie, ne?
Danke.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Ja.
So, dann haben wir hier Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Von was rufst du denn an, Martin?
Aus Hermsdorf, direkt aus Berlin.
Aus Hermsdorf, sehr schön. Martin, Frage Nummer 2 geht an dich.
Lichtverschmutzung macht Pflanzen nichts aus. Unsere Städte bleiben durch künstliches Licht auch nachts hell. Forschende aus den USA haben mit Satellitenaufnahmen untersucht, wie das die Pflanzen in der Stadt beeinflusst. Ihre Studie zeigt, Pflanzen lassen sich von Licht nicht stören. Die Pflanzen behalten ihre natürlichen Blütezeiten und auch der Herbstbeginn bleibt unverändert. Ihre natürlichen Jahreszeitzyklen bleiben also trotz Lichtverschmutzung erhalten.
Ja. Ich mag das, wenn es so still wird.
Ja, okay. Also ich glaube, da sich ja meine Blüten und vom Balkon sich auch nicht ändern, sondern nachts zugehen und so weiter, würde ich sagen, das stimmt.
Und das stimmt, ist in diesem Fall nicht richtig. Nein, das Licht in Städten, das beeinflusst das Pflanzenwachstum. Der Herbst beginnt später und der Frühling kommt früher. Also wir Balkongärtner, du und ich, wir mögen das nicht so merken, aber die Forscher können das ganz genau sagen. Die Wachstumsphase der Pflanzen verlängert sich insgesamt um rund 23 Tage. Aber auch so Faktoren wie Temperatur und Wasserverfügbarkeit sind wichtig. Martin, trotzdem vielen Dank. Hermsdorf, war das schlimm betroffen vom Sturm?
Ja, hier sind einige Bäume umgefallen und viele Äste abgebrochen, das stimmt, ja.
Bei euch am Haus auch oder in der Straße?
Nee, wir hatten Glück.
Ihr habt Glück
gehabt. Ein kleiner Baum ist umgefallen, aber nichts Größeres.
Okay, dann sage ich danke, dass du bei uns warst, Martin. Schönes Wochenende.
Ja, dir
auch. Tschüss, tschüss, ciao.
Tschüss.
So, dann haben wir hier, wen haben wir hier? Gabriela, richtig?
Ja, ich bin da. Hallo.
Das ist doch schön. Also erstmal herzlich willkommen. Von wo aus rufst du an?
Berlin-Friedrichsfelde.
Aus Berlin-Friedrichsfelde. Sehr schön, Gabriela. Die wichtige dritte Frage, nach der gibt es den Buchpreis, kommt hier.
Neue Schwangerschaftstests sind vegan. Neben veganen Gummibärchen gibt es bald auch vegane Schwangerschaftstests. Diese basieren wie bereits in der Vergangenheit auf Antikörpern, aber ohne Tierblut, Kalbsserum oder Mäusezellen. Stattdessen produzieren gentechnisch veränderte Kieselalgen die benötigten Antikörper. Diese Antikörper erkennen das Hormon HCG, das nur während einer Schwangerschaft im Urin nachweisbar ist. Erhältlich ist der vegane Test eines deutschen Start-ups aber noch nicht.
Das ist schwierig.
Ja, in Friedrichsfelde hört man jetzt nur die Tiere aus dem Tierpark leise seufzen, sonst ist es still dort.
Ja, wahrscheinlich.
Alle denken nach.
Aber ich sag mal ja.
Und ja ist richtig.
Ja.
Ja ist richtig. Ja, das ist so eine Frage aus der Rubrik Unglaublich, aber wahr. Ne? Denn Schwangerschaftstests, verlässliche, gibt es bereits seit den 20er Jahren, kaum zu glauben. Die haben zuerst darauf basiert, Tieren Urin zu injizieren und zu schauen, ob diese einen Eisprung haben. Beziehungsweise bei Fröschen, ob die dann laichen. Und dieser vegane Schwangerschaftstest, der soll tatsächlich im Sommer auf den Markt kommen. Naja, ne? Sagen wir mal... Wer das haben möchte, kriegt es dann auch. Du hast ein tolles Buch gewonnen von Schlecki Silberstein. Kennst du den? Das ist so ein Blogger, Online-Comedian. Er nennt sich selbst Kultakteur der Netzgemeinde, Schlecki Silberstein. Das Internet muss weg, hat er geschrieben. Ein Buch, wo er schreibt über Fake News, Filterblasen, Social Bots und so weiter. Datencasino-Kapitalismus. Erschienen im Penguin Verlag, würde 10 Euro kosten im Buchhandel. Aber ich mache dir noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, schicken wir dir das Buch oder nimmst noch eine Frage. Dann hast du am Ende beides, Buch und Abo oder beides verloren.
Also ich finde das Buch interessant, weil ich viel mit meinen Kindern übers Internet diskutiere, auch meinen Enkeln. Mhm. Aber ich mache weiter.
Na, dann kommt hier Frage Nummer 4.
Ich nehme die Frage.
Außenseiter haben ein besonders gutes soziales Verständnis. Einige Menschen können soziale Netzwerke sehr gut erkennen. Wer gehört in welche Clique, wer ist mit wem befreundet und wer kann sich überhaupt nicht leiden. US-amerikanische Forschende der Brown-Universität stellen fest, am stärksten ist dieses Verständnis bei Menschen ausgeprägt, die in sozialen Kontexten Außenseiter sind. Ihr Wunsch, dazuzugehören, schärft ihre Beobachtungsgabe.
Schwierig, sehr schwierig. Also ich habe hier gar kein Bauchgefühl bei dieser Frage.
Also ich würde spontan auch ja sagen.
Du würdest spontan auch ja sagen. Bleiben wir bei ja?
Ja, ich bleib bei ja.
Gabriela, ja ist leider falsch. Es ist genau andersrum. Böse Redaktion. Wer ein gutes Verständnis von sozialen Netzwerken hat, wird meistens eine der einflussreichsten Personen in dem sozialen Netzwerk werden, nicht die Außenseiter. Und das schlussfolgern die Forscher, nachdem sie ein Jahr lang Studierende untersucht haben. Gabriela, manchmal ist es so, bei den Profis keiner gewinnt. Und keiner wirklich verliert.
Kein Problem.
Kein Problem. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Ne?
Gleichfalls.
Denk dran, wir haben heute Abend noch, wir haben heute Abend noch Großes vor, lange nach der Wissenschaften. Ab 19 Uhr ist quasi Profis Teil 2 hier auf Radio
Im
1.
Kopf. Ne?
Mach's gut. Na. Tschüss, tschüss.
Danke, tschüss.
Wenn man Menschen fragt, die auf Hörgeräte angewiesen sind, eine kenne ich besonders gut, hallo Mama, dann erzählen die alle das Gleiche. Sobald sich viele Leute in einem Raum unterhalten und wenn dann noch Gläser klirren und Stühlerücken dazukommt, dann versteht man mit dem Hörgerät kein Wort mehr. Menschen ohne Hörgerät dagegen schaffen es meist auch auf lauten Partys, sich sehr gut zu konzentrieren auf einen Gesprächspartner. Aber wie funktioniert das? Das untersucht Dr. Daniel Strauß, er ist Professor für systemische Neurowissenschaften und Neurotechnologie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Herr Strauß, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
So, ich höre Sie übrigens sehr gut. Wie findet man das raus, wo genau was im Gehirn passiert, wenn wir zuhören? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich denke, so ein bisschen haben wir Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer noch aus Navi in der Schule, weiß man noch, das Außenohr filtert und dann geht es ins Innenohr über die Knochenkette dann. Also dann ins Innenohr, übers Mittelohr. Und
auf was für einer Schule waren Sie denn? Sowas lernt man?
Ja klar, in Biologie und wahrscheinlich. Ja. Und dann geht es eben vom Innenohr, dann wird das Signal elektrisch übersetzt und geht dann ins zentrale Nervensystem, erst dann in den Hirnstamm, dann ins Zwischenhirn und dann in die Großhirnrinde. Und all das benötigt natürlich Zeit. Durch den Hirnstamm, da sind wir so nach 10 Millisekunden durch. Dann kommt, wie gesagt, das Zwischenhirn. Und dann so ab 50, dann wird die Großhirnrinde richtig aktiv schon. Und ab 100 Millisekunden geht es dann so richtig rund bis mehrere 100 Millisekunden. Mhm. Und da das alles eben auch Zeit benötigt, kann ich jetzt, wenn ich die elektrische Aktivität des Gehirnsmesse mit EEG, das hat sicher schon mal jemand gesehen, diese lustigen Elektroden, die man anbringt, entweder einzelne geklebt oder über so eine Haube. Da kann ich die elektrische Aktivität eben messen und wenn jetzt ein bestimmter Reiz eben einsetzt, dann auch genau die Zeit. Das heißt, ich kann quasi über die Zeit, wenn ich die analysiere, sagen, wann ist wo was passiert.
Mhm. Konnten Sie denn den Ort im Gehirn identifizieren, an dem die Töne getrennt werden, wenn ich also viel Ton kriege und mich auf einen Sprecher konzentrieren möchte?
Ja gut, das ist ja das ganze Phänomen dieser selektiven Aufmerksamkeit. Das heißt, selektiv, Sie hatten eben den Sprecher auf der oder dem Sprecher, den Sie folgen wollen, Sprecherin auf der Cocktailparty gehabt. Und wenn ich mich auf eine Person eben fokussiere und den rechts ausblende, da passiert natürlich wahnsinnig viel auf ganz vielen Etappen des Hirns. Man hatte lang immer extrem stark auf das Zwischenhirn geguckt. Und was unsere Studie jetzt aber auch gezeigt hat, ist eben, dass quasi schon im Hirnstamm das Signal durchgeknetet wird. Ne? Hirnstamm ist ja eine recht primitive Struktur, da ist Mensch und Ratte relativ gleich noch, aber auch schon da wird eben das Signal durchgeknetet, wenn ich aufmerksam bin.
Mhm. Das heißt, man kennt, es ist ein Prozess, das Signal wird nicht an einem bestimmten Ort erst sehr weit hinten getrennt, sondern was Ihre Studie sagt, ist, es beginnt sehr viel früher.
Es beginnt sehr viel früher, ja. Mhm. Wenn ich bewusst Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ton, wir haben ja Töne verwendet, oder in Ihrem Beispiel ein Sprecherin, Sprecher, eben fokussiere, dann ist es so, dass das Gehirn quasi sagt, ich möchte darauf hören und das setzt so eine ganze Kaskade von Prozessen dann in Gang, die es mir eben erlauben, dies dann zu tun.
Also gemessen haben Sie bereits, wo das anfängt, aber wissen Sie schon, wie das Gehirn das macht, bestimmte Frequenzen auszublenden? Ist das so wie beim Noise Reduction Kopfhörer?
Ja, beim Noise Reduction Kopfhörer ist goldig. Ich meine, die Aufmerksamkeit ist ja auch kein ganz starres System jetzt, wo ich sage, ich möchte darauf fokussieren und dann ist das so. Mhm. Im Gegensatz zum Noise Reduction Kopfhörer gibt es hier ganz viel Dynamik. Die gibt es dort auch, weil er verschiedene Dinge nicht kann. Aber angenommen, es kommt jetzt irgendwas in die Szene, wenn Ihre Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht gerade im Auto unterwegs sind und Martinshorn kommt. Mhm. Das ist einfach laut, das soll auch Ihre Radioshow hier überdecken, mhm, man muss das hören. Das kommt abrupt in die akustische Szene und zieht dann automatisch meine Aufmerksamkeit. Egal, ob ich im Auto Ihre Radiosendung oder vielleicht hinten den Kindern zuhören möchte. Das heißt, ich habe einmal diese Dynamik, die recht viel erledigt und dann immer hin und her switcht.
Aber warum können Hörgeräte das nicht?
Ja, Hörgeräten, die möchte man das beibringen, dass die es können, aber die müssen ja dann die Hörintention eben des Menschen quasi erstmal rauslesen. Und wenn wir jetzt solche Untersuchungen machen, wie wir sie eben getan haben, also verstehen wollen, wie das Gehirn das genau leistet, das war ja auch Ihre ursprüngliche Frage, bei der ich sehr weit ausgeholt habe. Aber was wir eben gesehen haben, ist nicht, dass man wieder mal lange dachte, alle Neuronen, also die Nervenzellen, die feuern jetzt synchron und machen mir ein großes Signal. Das ist vielmehr so, wenn viele Stimuli kommen, dass die einzelnen Nervenzellen dann sehr, sehr selektiv diese Frequenzen, auf die ich hören will, also den Klang, den ich wahrnehmen will, repräsentieren. Und dadurch ich so eine große Reproduzierbarkeit habe von dem, was eben gehört werden soll. Das heißt, das sieht immer recht gleich aus und alles andere wird unterdrückt. Das ist aber was, was Hörgeräte jetzt in der Form noch nicht können, weil da der Trick ist, ich muss die Hörintention des Menschen, worauf möchte er dann überhaupt hören, ableiten. Das ist aber auch genau die Verbindung von dieser neurowissenschaftlich orientierten Forschung, wie leistet das Hirn das zu den Hörgeräten, nämlich die Hörintention zu dekodieren. Man denkt in der Tat auch an Hörgeräte, die zum Beispiel Elektroden haben und all das automatisch feststellen können und dann eben in den Filterprozess integrieren können.
Also, haben Sie Hoffnung, dass das in absehbarer Zeit möglich ist mit Hörgeräten, das Gleiche, was auch ein gesunder Mensch kann, sich auf einen bestimmten Ton zu konzentrieren?
Ja, es besteht auf jeden Fall Hoffnung. Ich meine, es wird daran geforscht, auch wir und forschen da mit Hörgeräteherstellern gemeinsam, um sowas zu realisieren, wobei es auch konkurrierende Ansätze gibt. In meiner Arbeitsgruppe an der Universität des Saarlandes und Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes haben wir ja zum Beispiel auch schon die Ohrenbewegung für sowas analysiert, dass quasi Richtmikrofone an Hörgeräten dann daran gekoppelt werden können. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Ansätze, auf die man schauen kann und die sehr vielversprechend sind für die Zukunft, insbesondere für die Menschen, die Hörstörungen haben.
Ja, also ich habe jetzt ein bisschen mehr Hoffnung auch gewonnen für meine Zukunft und sage dafür herzlichen Dank an Dr. Daniel Strauß. Er ist Professor für systemische Neurowissenschaften und Neurotechnologie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Herr Strauß, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen. Schön. Und hoffentlich auch viel Hoffnung für Ihre Mutter jetzt.
Ja, das werde ich ihr sagen. Also, schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Tschüss. Die Profis auf Radio 1. Weltweit gibt es immer mehr Autokratien. Das ist die schlechte Nachricht. Jeder zweite Mensch auf der Erde lebt nicht mehr in einer freiheitlichen Demokratie, sondern in relativer Unfreiheit, in einer Diktatur oder einer Autokratie. Was der genaue Unterschied ist, das lernen wir im neuen Anti-Autokratie-Handbuch von Dr. Christoph Abels. Er ist Verhaltensforscher beim Projekt ProDem-Info zum Schutz des demokratischen Informationsraums in Europa an der Uni Potsdam. Herr Abels, guten Tag.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Konservative Medien protestieren energisch, also so die rechten Mainstream-Medien, wenn man Donald Trumps USA als Autokratie bezeichnet. Für Sie ist Trumps Politik aber überhaupt erst der Anlass gewesen, dieses Handbuch herauszugeben, oder?
Ganz genau. Also wir hatten schon im vergangenen Jahr befürchtet, dass die zweite Amtszeit Trumps durchaus mit einer weiteren Autokratisierungstendenz einhergeht. In der Kürze seiner Amtszeit, also wir müssen ja bedenken, er ist jetzt etwas über 5 Monate im Amt, haben sich allerdings die Checks and Balances, die ja relativ bekannt sind in den USA und eigentlich die Qualität der Demokratie sichern sollten, doch sehr schnell abgebaut. Mhm. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die wir so auch in dem Maße nicht vorhergesehen haben.
Welche Anzeichen sehen Sie dafür, dass die USA gerade keine liberale Demokratie mehr sind?
Also gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen. Beispielsweise die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, das öffentliche Abkanzeln von unliebsamen Journalistinnen und so, Journalisten, also quasi so der Eingriff in die Pressefreiheit auch. Aber es gibt eigentlich ein Kriterium, was von den US-Politikwissenschaftlern Siebert und Levitsky erdacht wurde, wo man sich selber vor Augen führen kann, inwiefern man vielleicht in einem autokratischen System lebt. Und das ist die einfache Frage: Ist es mit Kosten verbunden, wenn ich mich kritisch gegenüber der Regierung äußere? Und ich glaube, das ist ein Zustand, der aktuell in den USA erfüllt ist.
Was für Kosten sind das?
Naja, persönliche Repressalien. Also wenn man beispielsweise in einer Regierungsposition oder in einer Verwaltung arbeitet, dass man dort gegebenenfalls dann gegangen wird, dass man sich nicht mehr frei äußern darf, dass man auch mit persönlichen Repressalien zu rechnen haben muss. Also beispielsweise, dass man vielleicht vom Finanzamt nochmal ein bisschen stärker durchleuchtet wird oder dass eben Strafverfolgungsbehörden auch beispielsweise, wenn man jetzt einen Strafzettel oder sowas kriegen würde, das als Anlass nimmt, um eben größere Untersuchungen vorzunehmen.
Wie sehen Sie die Lage der Justiz?
Ja, die Justiz ist in den USA durchaus auch in einer kritischen Situation. Also insbesondere, wenn man sich überlegt, dass der Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, eigentlich keine Durchsetzungsmechanismen hat. Also sobald der Supreme Court quasi sagen würde, dass irgendeine Trump-Politik eigentlich nicht rechtens ist und sich Trump einfach nicht dran hält, kann der Supreme Court eigentlich letztlich nichts machen.
Aber in der Regel sagt er, das ist rechtens, was Trump da macht, ne? Weil eben 6 von 9 Richtern auf der Seite Trumps stehen.
Genau, also das ist durchaus auch ein Problem, dass der Supreme Court unnötigerweise also nicht mehr ein politisch neutrales Gremium ist, sondern eben einen sehr stark republikanischen Einschlag hat.
Was kann ich nun aus Ihrem Handbuch lernen? An wen ist das gerichtet?
Das ist einerseits an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerichtet, die quasi Forschung betreiben unter eben diesen zunehmend autokratischen Zuständen. Und zwar einerseits aus der Prämisse heraus, den Kontext zu verstehen, dass das alles nicht normal ist und dann auch konkrete individuelle Handlungsempfehlungen an die Hand zu bekommen, die gestaffelt nach dem persönlichen Risiko eine Einschätzung erlauben, was ich tun kann, um mich auch ein bisschen selbstwirksam zu erleben im Kampf oder zumindest im Widerstand gegen das Regime.
Werden dort auch Sprachhinweise gegeben? Das wäre ja für uns Medien auch nicht ganz unwichtig, denn es wird ja immer darüber gestritten, wie man Putin, Erdogan, Orban nennen soll. Wie nennen Sie die denn?
Na, also wir nennen sie natürlich schon in dem Maße, was sie sind, letztlich Autokraten. Also bei Trump muss man das vielleicht noch qualifizieren mit potenziellem Autokraten, einfach um da jetzt quasi nicht den vermeintlich liberalen Bias, den er gerne anderen Leuten vorwirft, vorwegzunehmen. Aber der Leiter des Varieties of Democracy Institutes hat schon dieses Jahr verkündet, die testen jedes Jahr oder prüfen, wie demokratisch Länder sind, dass wenn sich der Kurs der USA fortsetzt, die im nächsten Jahr nicht mehr als liberale Demokratien bezeichnet werden können. Und dementsprechend ist der Begriff der Autokraten auch zutreffend.
Ab wann reden Sie nicht mehr von Autokraten, sondern klar von Diktatoren?
Wenn die letztlich auch die Möglichkeit der Wählerinnen und Wähler, den Autokrat zumindest an der Wahlurne abzustrafen, dann auch letztlich genommen wird und die Rechtsstaatlichkeit komplett abgebaut würde.
Anne Applebaum ist noch optimistisch in ihrem Bestseller Achse der Autokraten, dass sich alle Demokraten gemeinsam dagegen wehren. Haben Sie den Eindruck, alle haben diese Botschaft tatsächlich verstanden, dass die Demokraten gemeinsam gegen autokratische Kräfte vorgehen müssen?
Ich fürchte, ich bin ein großer Fan von Frau Applebaum. Ich fürchte aber, dass sie an dieser Stelle etwas zu optimistisch war. Denn zumindest in meiner Wahrnehmung scheinen sich beispielsweise die US-Demokraten aktuell nicht auf die Reihe zu bekommen, sich geschlossen gegen die Trump-Regierung zu Wehr zu setzen. Und dementsprechend habe ich daran so zumindest kleinere Zweifel, dass das so kommt.
Die Uni Potsdam hat ein Anti-Autokratie-Handbuch veröffentlicht. Autor ist Dr. Christoph Abels, er ist Verhaltensforscher beim Projekt ProDem Info zum Schutz des demokratischen Informationsraums in Europa. Herr Abels, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen, das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Ciao. New Mexico ist ein Bundesstaat im Südwesten der USA, den wir Serienjunkies gut kennen, weil Walter White dort sein Cracklabor hat in Breaking Bad. Aber schon lange vor Walter White haben Menschen dort ihre Fußstapfen hinterlassen. Und das meine ich wortwörtlich. An einem ehemaligen Seeufer wurden menschliche Fußabdrücke entdeckt, die etwa 22.000 Jahre alt sein sollen. Die Studie dazu haben wir dem weltweit zweitberühmtesten Archäologen nach Indiana Jones vorgelegt. Professor Niklas Konnard, der US-amerikanisch-deutsche prähistorische Archäologe, ist Professor für ältere Urgeschichte und Quartärökologie an der Uni Tübingen. Herr Konnard, guten Morgen. Danke, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Klären Sie uns auf, wie lässt sich so genau an versteinerten Fußspuren das Alter mit absoluter Sicherheit bestimmen? Wie haben Ihre Kollegen der University of Arizona das gemacht?
In diesem Fall ist es relativ klar. Ich denke auch, dass die Altersbestimmungen korrekt sind. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Radiokohlenstoffdatierungen, die benutzt wurden. Einerseits von Samen von Gräser, die in der Nähe gelebt haben und gewachsen sind. Pollen wurde unabhängig davon datiert. Auch organisches Material aus den Sedimenten, in denen die Fußabdrücke entstanden sind. Und unabhängig davon sogenannte Lumineszenzdatierung, was datiert, zu welchem Zeitalter die Sedimente abgelagert wurden. Und alles gibt das gleiche Ergebnis her, nämlich dass diese Fußabdrücke zwischen ungefähr 20 und 23.000 Jahre alt sind.
Ja, und jetzt kommt der Haken. Eigentlich hätten dort in New Mexico auf dem amerikanischen Kontinent vor 22.000 Jahren noch gar keine Menschen stehen dürfen. Warum war man bislang davon ausgegangen, dass der amerikanische Kontinent erst vor etwa 13.000 Jahren von Menschen besiedelt worden ist?
Ja, das hängt damit zusammen, dass ab ungefähr 13.000 Jahren, vielleicht 14, je nachdem, wo man ist, gibt es sehr, sehr deutliche Belege, sehr viel Steinartefakte, Tiere, die geschlachtet sind und wirklich alles Denkbare. Und so gesehen ist es völlig unumstritten. Ich will sagen, heutzutage nach 15.000 gibt es gar keine Diskussion mehr. Alles, was älter wird, wird sehr oft abgelehnt und extrem hohe Maßstäbe werden gesetzt, um zu belegen, was etwas, was älter ist. Und ich finde persönlich diese Datierung um die 20.000 plus ein bisschen überzeugend. Und es ist auch spannend, weil es normalerweise hängt alles von Steinartenwachen ab, weil die so lange erhalten bleiben. Und hier geht es um Fußabdrücke. Hochspannend.
Aber die Theorie dahinter hat doch was mit der Beringstraße zu tun, ne?
Ja, natürlich. Aber die Beringstraße gab es auch vor 15.000 Jahren. Das ist nicht das Problem. In einer Zeit vor, sagen wir, 20.000, vor heute, war der Meerspiegel 120 Meter tiefer als heutzutage. Und es ist nicht so, dass erst 13 oder 14.000 vor heute der Beringstraße entstand. Das Argument geht auf die tolle Fundplätze aus der sogenannten Clovis-Zeit, die entdeckt wurde, teilweise in den 1920er Jahren. Und die sind so hochwertig und so schön, völlig überzeugend, dass das ein Anhaltspunkt ist. Und es stimmt, die Belege, die noch älter sind, sind sehr, sehr oft umstritten und forschungsgeschichtlich waren sie oft falsch.
Hat denn die Studie eine Erklärung für die Anwesenheit von Menschen zu einer Zeit, in der es dort ja zum einen schwierig war, dorthin zu kommen, über die Gletscher geschlossene Beringstraße, sehr kalt? Wissen die, wie die das gemacht haben?
Ja, ich denke, dieser Ausdruck schwierig, einfach, man hat damals genau wie heute gelebt. Ist ihr Leben schwierig oder einfacher? Ich weiß nicht, wir machen einfach das, was wir kennen und können. Und für die war es die normalste Sache auf Erde, da zu marschieren. Natürlich, eine allererste Besiedlung ist immer ein Neuland, aber ich würde es nicht grundsätzlich als schwierig sehen. Wir sind hier, also ich bin heute in Blaubeuren, also auf der Schwäbischen Alb, wo die ganze Weltkulturerbe von Plätzen leben. Das war alles anders als gemütlich hier in der Eiszeit, aber die Menschen kamen sehr gut zurecht. Hm. Und auch da an diesem Paleo-Otero-See gab es hochwertiges zu essen, Kamele, Mammuts, Riesenfaultiere und vieles mehr.
Und Menschen. Aber wenn das stimmt, also wenn menschliche Abenteurer bereits vor 23.000 Jahren Amerika entdeckt und besiedelt haben, müsste es dann nicht noch viel mehr Spuren von ihnen geben als einfach nur ein paar Fußabdrücke?
Also ich würde sagen, ja, es überrascht mich immer erneut, dass die Quellenlage so dünn ist, aber das hängt auch damit zusammen, dass nicht überall gesucht wird. Und wie gesagt, die Maßstäbe, die gelegt werden, um die Glaubwürdigkeit zu akzeptieren, sind sehr, sehr hoch. Es gibt Dutzende und Dutzende von umstrittenen Fundplätzen. Und vielleicht sind die Maßstäbe, die in der Regel sehr, sehr hoch sein sollen, vielleicht sind sie sogar zu hoch. Und vielleicht gibt es ein Bias gegen diesen alten Fundplätze. Es gibt bekannte Fundplätze in Chile, in Brasilien, Kanada, USA, an mehreren Stellen, wo man sagt, ja, nicht schlecht, aber wir erwarten noch mehr für einen Beweis. Aber tatsächlich stimme ich zu. Ich persönlich würde mehrere Fundplätze mit Steinartefakte erwarten, als eindeutig belegt sind.
Muss denn jetzt die Geschichte des amerikanischen Kontinents umgeschrieben werden oder ist das relativ unerheblich, ob der nun vor 13 oder vor 23.000 Jahren erstmals betreten wurde?
Sagen wir so, ich denke, mit den Funden in New Mexico wird man jetzt vielleicht einige andere Fundplätze etwas näher unter die Lupe nehmen und möglicherweise, wenn man das tut, wird man auch feststellen, dass es andere Fundplätze gibt, die ähnlich alt sind.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank an Professor Niklas Konrad von der Uni Tübingen. Der Archäologe hat uns eine Studie erklärt von der University of Arizona, die nachgewiesen hat, Menschen waren schon vor 23.000 Jahren in Amerika. Herr Konrad, danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank, Herr Kokowski, und Grüße an meine Familie in Brandenburg.
Ja, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
Alles Gute.
Nicht immer findet die Wissenschaft was Neues raus. Oft beweist sie nur, was wir längst ahnen. Zum Beispiel, dass wer immer auf dem Bildschirm glotzt, aufs Handy oder das Tablet, erhöht sein Risiko für Kurzsichtigkeit. Besonders gilt das für Kinder. So steht es in einer neuen Studie aus Südkorea. Die haben wir einer Fachärztin für Kinderaugenkunde vorgelegt, Dr. Mirjam Rossel-Semko. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Augenforscher aus Korea haben 45 Einzelstudien ausgewertet, also eine Metastudie gemacht, mit mehr als 330.000 Teilnehmern. Ich vermute mal, einen Kausalzusammenhang nachzuweisen zwischen Bildschirmzeit und Kurzsichtigkeit, das ist gar nicht so einfach, oder?
Richtig, das ist einfach, nicht einfach, denn man hat ja die Daten anhand von selbstständigen Angaben der Probanden ermittelt. Da kann es natürlich schon mal zu Abweichungen kommen, weil niemand genau auf die Minute schaut, wie lange er davor sitzt, auch bei Kindern. Und das vielleicht auch ein bisschen verschönert in der Angabe. Und wir nutzen ja heutzutage viele Medien. Gerade schon Kinder haben häufig schon ein eigenes Tablet, vielleicht auch schon ein eigenes Handy. Mhm. Sie schauen Fernsehen, sie lesen. All das sind ja Tätigkeiten. Sie haben vielleicht einen Computer, die schwer auseinanderzuhalten sind, was dann den schädlichen Effekt angeht.
Es fehlt ja vermutlich, genau angegeben können. Fehlt vermutlich auch eine Referenzgruppe, ne? Also die nie aufs Handy guckt, um das abzugleichen.
Genau. Ja? Genau, das ist richtig. Da kann man nur ältere Daten nehmen und das mit diesen vergleichen. Bloß da spielen natürlich dann auch noch wieder andere Fakten rein. Ja.
Genau. Was sagt denn die Evolution des Auges zum Nahsehen? Sind unsere Augen weniger gut darin, auf kurze Distanz Dinge scharf zu sehen als in der Ferne?
Sie sind auch gut da drin. Das Auge ist dafür gemacht. Wir haben den sogenannten Mechanismus der Akkommodation. Da gibt es einen Ringmuskel im Auge und der schaltet dann die Linse eben so, dass wir sowohl in der Ferne als auch in der Nähe scharf sehen können. Aber diese Akkommodation, die ist schon etwas anstrengender fürs Auge. Man kennt das selber, man liest länger und dann hat man irgendwie das Gefühl, die Augen drücken vielleicht und man möchte vielleicht eine kurze Pause machen. Und insofern kann man schon sagen, dass die Augen vielleicht prozentual eher für mehr Fernsehen gemacht sind als für die Nähe.
Nun gibt's Handys ja noch nicht so lange und Tablets, aber auch Bücher liest man doch relativ dicht am Auge. Und auch wenn wir schreiben, dann haben wir nicht den großen Abstand, sondern blicken sehr dicht aufs Blatt. Belastet das die Augen weniger?
Wahrscheinlich ähnlich. Also es gibt eben schon längere Daten zu diesem Thema, weil man ja natürlich das Lesen schon viel länger hat als, wie Sie eben sagten, die digitalen Medien. Und es ist doch in den allermeisten Studien eben bewiesen worden, dass viel Naharbeit, egal was wir da machen, eben Lesen ja im Normalfall, aber auch kleine, feine andere Arbeiten in der Nähe würden dazu zählen, dass die doch das Risiko der Kurzsichtigkeit steigern. So ist es eben zum Beispiel bei Hochschulabsolventen, die ja im Normalfall deutlich mehr lesen, eben auf jeden Fall viel häufiger die Kurzsichtigkeit.
Würden Sie sagen, das relativiert die Ergebnisse der Studie, die ja zeigen, dass nach nur einer Stunde Bildschirmzeit das Risiko für Kurzsichtigkeit wächst? Wie führen die da den Beweis?
Eben auch nur nach Eigenangaben. Es ist aber schon denkbar, denn auch fürs Lesen normaler Bücher wurde das nachgewiesen, dass zum Beispiel auch in einer deutschen Erhebung vom RKI von bis 2017 in der KIX-Studie, dass mehr als 2 Stunden am Tag lesen, also Bücher lesen, das Risiko für eine Kurzsichtigkeit erhöht. Also es geht wahrscheinlich wirklich primär um diesen Mechanismus der Akkommodation, dieses Nahsehens, das lange aufrechterhalten wird und dass dieses eben der Hauptmechanismus ist, eher vielleicht etwas unabhängig vom Lesen oder von digitalen Medien. Aber da fehlen tatsächlich noch weitere Studien, um das weiter zu überprüfen.
Dann wollen wir also den Kindern ein Argument an die Hand geben, wenn die Eltern das nächste Mal sagen, guck nicht so oft in dein Handy oder auf dein Tablet, weil dadurch wirst du kurzsichtig, dann können die sagen, Mama, aber wenn ich ein Buch lese, genauso.
Das wäre nicht ganz falsch, aber man kann dann ja zum Glück noch auf die anderen potenziell negativen Effekte von digitalen Medien hinweisen. Mhm. Und da man hat einfach einen Grund mehr, um die da noch mehr ein Auge drauf zu haben und eben auch das ins Bildungssystem zu integrieren, den gesunden Umgang mit digitalen Medien zu lernen.
Was sagen Sie als Fachärztin denn eigentlich? Gibt es Übungen gegen Kurzsichtigkeit?
Übungen eher weniger, aber tatsächlich, also was sich in vielen Studien auch bezüglich Bücherlesen und so weiter bewiesen hat, ist, dass der Aufenthalt im Freien mehr als 2 Stunden pro Tag sehr, sehr förderlich ist, was den Fortschritt der Kurzsichtigkeit und eben potenziell auch die Entwicklung beeinflussen kann. Also ich würde auch sagen, das gilt überwiegend für Kinder, aber auch für Erwachsene, dass wir eben mehr draußen sind. Also zum Beispiel Schulkinder, die in Asien im Freien unterrichtet wurden, 3 Jahre lang, die hatten dann tatsächlich weniger Kurzsichtigkeit als die im Raumunterricht hatten. Und ich denke, das ist doch schon ein ganz starker Hinweis darauf, dass wir das machen können, eben mehr draußen sein. Auch wenn es noch nicht ganz geklärt ist, ob es das Licht ist, also wahrscheinlich schon, aber eben auch die Fixation in der Ferne, die Entspannung der Akkommodation, das potenziert sich wahrscheinlich alles, dieser Effekt.
Dr. Miriam Rossel-Zemkuo ist Fachärztin für Kinderaugenkunde und hat für uns eine Studie aus Südkorea bewertet, die sagt halt, zu viel Bildschirmzeit dicht gucken, das schadet uns und das ist ein Anzeichen dafür, dass wir schneller kurzsichtig werden können. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio. Ein schönes Wochenende.
Gerne, danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Spinnen können träumen. Die Schlafphase, in der wir am meisten träumen, ist die sogenannte REM-Schlafphase. REM steht dabei für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Die kommen in dieser Phase nämlich besonders häufig vor. Eine neue Studie zeigt jetzt, auch Springspinnen haben im Schlaf krampfartige Zuckungen und auffällige Augenbewegungen. Ganz charakteristisch für die REM-Schlafphase. Laut den Forschenden ist es deshalb gut möglich, dass Spinnen träumen.